Steuerung alt entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom.
Hallo und herzlich willkommen zu Steuerung alt entfernen, dem Tech-Podcast des Bitkom. Ich bin Linda von Rennings.
Ich bin Jenny Bold.
Und wir gehen heute zusammen mit Mathis Domeyer, dem Founder und Managing Director von Truffles, auf digitale Jobsuche und digitale Mitarbeitersuche. Denn unser Thema heute ist Remote Recruiting. Hi Mathis, schön, dass du da bist.
Hallo, danke schön.
Mathis, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber wenn ich so an meine bisherigen Bewerbungsprozesse denke, dann waren die zum größten Teil eigentlich analog. Also ich habe irgendwie keine Post mehr geschickt mit Bewerbungsschreiben, aber zumindest so das zweite oder dritte Gespräch war dann doch persönlich. Und das fand ich an sich auch nicht so schlecht. Man will ja auch irgendwie sehen, wo man dann arbeitet, aber durch Corona stehen da Arbeitgeber und Arbeitnehmer ja vor ganz neuen Situationen. Persönliches Kennenlernen ist schwierig und ich stelle mir so eine Führung durch so ein Geisterbüro im Moment auch nicht so wirklich repräsentativ vor. Und darum wollen wir das Thema Remote Recruiting heute unter die Lupe nehmen und freuen uns sehr, dass du da bist. Zunächst wollen wir dich aber als Person noch ein bisschen besser kennenlernen. Und zum Start würde ich dich bitten, dass du uns mal deinen Werdegang ein bisschen vorstellst. Also was waren bisher so deine Stationen und wie ist es dazu gekommen, dass du Truffles gegründet hast?
Ja, gute Frage. Also ich habe es letztlich einfach gemacht und hatte, um ehrlich zu sein, davor gar nicht so viel relevante Stationen. Also ich habe das Ganze mit zwei anderen Kommilitonen waren es gar nicht, weil ich nicht mit ihnen zusammen studiert habe, aber wir haben alle irgendwo anders studiert zu dem Zeitpunkt, gegründet. Im Prinzip kann man sagen, aus der Uni heraus, also mit einem Stipendium damals und was man da so in den ganz frühen Tagen bekommen kann, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt. Und genau, also davor, deswegen, was du gesagt hast, ich kenne es ja definitiv auch nicht, dass man sich irgendwie postalisch bewirbt oder solche Geschichten. Ich habe ganz klassisch an der Uni Köln BWL studiert, habe dann so das ein oder andere Praktikum gemacht und in einem von diesen eben einen meiner Mitgründer kennengelernt. Wie das so ist, man tauscht sich so ein bisschen aus. Er hatte damals eine ganz, ganz, ganz grobe Idee von Karrierepfaden und latenter Prägung und viel Psychologie dahinter und dass man das irgendwie alles eleganter zusammenbringen müsste. Und hat irgendwie nach Feierabend, ich wollte gerade nach Hause gehen, hat dann eine Präsentation gebaut, um das vorzustellen. Ich habe gefragt, was machst du denn? Hat er es mir erklärt. Und ich habe ihm gesagt, okay, verstehe, was du da vorhast. Die Idee ist auch gut, aber so und so kann man das nicht machen. Das lass mich mal ran und so. Und so lieb war tatsächlich, dass wir, glaube ich, zusammen dann bis 1 Uhr nachts da saßen und rumgeschustert haben. Also es war bei einem, so einem Accelerator Company Builder damals das Praktikum. Und er wollte das am nächsten Tag präsentieren als mögliches neues Ding, was man mit dem Accelerator zusammen gründet. Hat dann trotz unserer abendlichen Arbeit nicht geklappt, aber wir sind irgendwie beide dran geblieben, haben gesagt, doch, da ist schon was dran. Und haben dann eben unseren dritten Mitgründer über einen Kontakt kennengelernt, der die technische Seite komplett abbildet und waren dann so ein klassisches Dreier-Gründungsteam und haben einfach angefangen. Haben uns gar nicht so viel dabei gedacht. Also es war ein Teil schon, sage ich mal, auch rational, indem man natürlich schon wusste, okay, nach dem Studium ist eigentlich die beste Zeit, sowas zu machen, weil man noch nicht wahnsinnig viel Verpflichtung hat, keinen super hohen Lebensstandard, also das ganz gut alles geht. Ein großer Teil, um ehrlich zu sein, war da aber auch jugendlicher Leichtsinn. Also wenn ich damals schon gewusst hätte, was alles auf einen zukommt, will ich nicht sagen, ich hätte es nicht gemacht, aber ich hätte wesentlich mehr Respekt davor gehabt, definitiv.
Das heißt, wenn du jetzt nochmal dich in der Phase treffen würdest, wo ihr das Ganze, die ganze Idee aufgenommen habt, welchen Tipp würdest du dir geben?
Ich glaube, spezifisch würde ich mir den Tipp geben, nicht zu lange daran zu glauben, dass man hier definitiv das nächste Instagram baut, was so ein geniales Produkt ist, dass man kein Marketing und kein Sales braucht, sondern dass sich alles von alleine verkauft. Also auf dem Trip waren wir irgendwie schon eine gewisse Zeit unterwegs und haben dann irgendwann festgestellt, auch wenn wir zu unserem Launch ganz gute Presse und so bekommen haben, es sind in den seltensten Fällen, dass man irgendwie viral geht. Also das sind dann halt so die Gründerstories, die man immer so liest, alles ganz heroisch und klingt wahnsinnig toll. Das will man auch. Ich glaube, den Tipp würde ich geben, so ein bisschen früher dann einen Realitätscheck auch mal zu machen und zu sagen, okay, ist schon schön schwierig genug, eine Firma an sich aufzubauen. Lass uns mal ein bisschen auf die Realität da wieder fokussieren. Hatte aber auch den Vorteil, dass wir echt lange Zeit wirklich in Produktentwicklung und Technologie investiert haben. Und das kommt uns jetzt extrem zugute, aber ich glaube trotzdem, er hätte es nicht geschadet, auch ein bisschen früher so mit den anderen Themen drumherum anzufangen.
Ich kann mir vorstellen, dass die gute Presse gerade zum Start auch einfach darin besteht, oder für einen großen Teil auch darin besteht, dass ihr ja auch mal sagt, ihr seid das Tinder für die Jobsuche. Woher kam die Idee? Wart ihr vorher alle drei große Tinder-Fans oder wie kam das dazu?
Im Gegenteil, also es war so, dass wir das Ganze in Köln damals gegründet haben, weil ich hatte da eben studiert und wir haben darüber das Stipendium bekommen. Und dann sind wir aber nach so einem guten Jahr, glaube ich, nach Berlin gegangen, weil wir hier auch in einem Startup Accelerator Programm aufgenommen wurden. Und wir hatten davor tatsächlich noch nie von Tinder gehört. Also es war April 2014.
In welchem Accelerator-Programm wart ihr?
Axel Springer Plug and Play Accelerator, auch recht bekannt. Also da, ich glaube, das bekannteste Startup, was daraus hervorgegangen ist, N26, die, glaube ich, die in dem ersten Batch waren. Wir waren dann im dritten, dann gab es noch ganz viele weitere. Mittlerweile heißen die gar nicht mehr so, da gibt es diesen Accelerator gar nicht, sondern der heißt jetzt APX. Da waren wir aber drin und haben dann in den ersten tatsächlich, glaube ich, 2 Wochen in Berlin von so vielen Seiten über Tinder gehört und so ein Kindchen ist schon, so, okay, nee, mal angucken. Und haben dann, also wir waren immer noch zu dritt und super klein und dadurch super flexibel. Es ist wirklich, so klingt immer wie so eine ausgedachte Gründerstory, so, aber es ist tatsächlich so passiert, wir saßen irgendwie beim Abendessen und haben dann so gesagt, so dieser Tinder-Ansatz, könnte man das nicht mit Jobs machen, ist doch eigentlich ganz gut irgendwie und aus verschiedenen Aspekten, ja, stimmt. Und haben es halt einfach am nächsten Tag gemacht, weil man fairerweise sagen muss, zu dem Zeitpunkt hatten wir schon eine Plattform, das war eine normale Webplattform, die ja so ein bisschen Nutzer hatte, aber jetzt keinen groß hinterm Ofen hervorgelockt hat. Also wir sind wirklich wegen der zugrunde liegenden Technologie, Matching-Technologie und so weiter damals aufgenommen worden in diesem Accelerator. Das Produkt war aber nicht so wahnsinnig cool. Und da hatten wir einfach Glück, dass wir das so zugespielt bekommen haben, dann quasi die Punkte miteinander verknüpft und gesagt, ja, das machen wir jetzt einfach mal. Und dass wir halt auch die Flexibilität damals hatten, weil so, also heute könnten wir das nicht so über Nacht ändern. Damals ging es und es hat zum Glück gut geklappt.
Okay, jetzt haben wir ja schon so ein bisschen das Tinder für die Jobsuche schon als Kurzbeschreibung gehört. Kannst du, und viele kennen sicherlich auch durch eure Medienbeiträge Truffles schon, aber vielleicht kannst du noch mal kurz umreißen, wie ihr das genau macht, was eure Plattform vielleicht auch von anderen Jobplattformen unterscheidet.
Also es ist, ganz zusammenfassend gesagt, es ist eine Mobile Recruiting Plattform. Das heißt, wir haben auf der anderen Seite natürlich auch Lösungen für Unternehmen, Unternehmenskunden, die besten Talente rekrutieren wollen. Das reicht von ganz klassischen Stellenanzeigen, die man für 30 Tage schaltet, über auch erfolgsbasierte Modelle, wo man dann bei erfolgreicher Vermittlung zahlt, über Social Media Recruiting Produkte, Employer Branding und Co. Aber im Kern geht es eigentlich immer darum, als Unternehmen eine Möglichkeit zu haben, mit den sehr, sehr spannenden Kandidaten, die wir auf der Plattform haben, in Kontakt zu treten. Und die sind deshalb spannend, weil wir geschafft haben, eine echt gute Zielgruppe zu adressieren. Also muss man auch dazu sagen, war auch ein bisschen Glück dabei. Mit diesem Tinder-Ansatz und diesem spielerischen sind wir selbst davon ausgegangen, okay, das wird so eine eher studentische Zielgruppe ansprechen. Und haben dann ziemlich schnell festgestellt, nee, eigentlich sind die Leute im Schnitt etwas über 30 und haben ganz gute Berufserfahrung, sind gut ausgebildet, haben irgendwie ihren Bachelor, Master abgeschlossen und Co. Und sind letztlich im weitesten Sinne in irgendwie Business- oder Tech-Berufen unterwegs. Und das ist halt eine echt spannende Zielgruppe, vor allem, weil diese Leute zum absoluten Großteil aktuell in einem Job sind. Also das ist der große Unterschied. Dass die Nutzer quasi durch die Bank irgendwo arbeiten und eben sagen, mein Job ist gut, der ist okay, der ist in Ordnung. Ich kann mir aber trotzdem was Besseres vorstellen. Und da haben wir eine ziemliche Lücke getroffen, weil es für genau solche Leute bis dato eigentlich keine richtige Plattform gab, auf der sie selbst aktiv werden wollten. Also konnten sie natürlich bei klassischen Jobportalen. Da steckte aber immer der klassische Recruiting-Prozess oder Bewerbungsprozess auch hinter. Das heißt, zum einen, ich muss erstmal überlegen, was will ich denn eigentlich und das genau danach suchen und das genau wissen. Und danach kommt dann überhaupt der große Aufwand. Also ich muss mich da ganz klassisch bewerben mit all den Späßen, die jeder, glaube ich, schon mal mitgemacht hat. Also in einem Online-Portal dann ewig Felder ausfüllen, nur um danach den Lebenslauf hochzuladen, wo genau das Gleiche nochmal drin steht, was man eben eingegeben hat. Und dann wird man rausgeschmissen, weil der Lebenslauf ist 3,5 MB groß und nicht 3,0. So, und dann bricht man ab. Das heißt, das sind ja Leute, die sagen, okay, dafür ist mein Job zu gut. Also dafür bin ich nicht frustriert genug, um mir das jetzt hier zu geben. Aber wir haben eben festgestellt, die Leute möchten ja trotzdem wissen, was sind meine Optionen und möchten trotzdem vielleicht wechseln, wenn es was Besseres gibt. Es muss aber, so gesagt, auf dem Silbertablett präsentiert werden, weil eben man hat keine Zeit, man hat jetzt keine Lust in seiner knappen Freizeit dann sich noch mit Jobsuche und Co. zu beschäftigen. Deswegen unter anderem Mobile, weil wir sehen, die Nutzung ist ganz anders. Also die Peaks, die wir sehen, wann die Leute aktiv sind, sind zum Beispiel morgens auf dem Weg zur Arbeit und abends auf dem Heimweg, weil ich in der Bahn oder wo auch immer sitze und einfach kurz gucke, was gibt's Neues und mich nicht wahnsinnig lange mit beschäftigen muss.
Also ähnlich wie bei Social-Media-Netzwerken ja auch, ne? Das über die Mobile-Nutzung, ja.
Okay. Ganz genau. Das ist das eine. Und das andere ist eben, dass wir sehr, sehr stringent auf einen Ansatz setzen, dass wir sagen, du sollst bei uns nicht suchen, du sollst einfach finden. Und das hat eben zu tun, wie ich am Anfang gesagt habe, mit sehr viel Matching-Technologie, die wir entwickelt haben. Wir dafür sorgen, dass eben dir möglichst schnell die möglichst richtigen Jobs angezeigt werden und du so ein bisschen, ja, einfach das erkunden kannst und mal gucken kannst, was kommt auf mich zu und vielleicht Sachen entdeckst, die du jetzt gar nicht unbedingt gedacht hättest, aber sagst doch, ist eigentlich spannend. Und dann als letzten Schritt, dass eben der Prozess extremst reduziert und verdichtet wird für dich als Bewerber, weil du eben nicht das machen musst, was ich vorher beschrieben habe, mit super vielen Schritten, sondern du musst einfach einmal nach rechts wischen und das war's. Damit hast du dich quasi beworben, dein Interesse bekundet und kannst dann eben ganz entspannt abwarten, kommt da was zurück, das kommt dann genau in deine App, sieht aus letztlich wie, als ob du eine WhatsApp bekommst. Der Recruiter nutzt das natürlich an seinem Desktop, kann das auch mobil benutzen, aber der Normalfall ist, der sitzt an seinem Arbeitsplatzrechner, schreibt da seine Nachrichten an die Kandidaten. Bei mir ploppt das halt sofort auf und der Effekt, den wir sehen, ist, dass die Leute nahezu in Echtzeit darauf reagieren. Also so, wenn sie es eben sehr spannend finden, wenn sie jetzt nicht wahnsinnig spannend finden, kann es auch sein, dass sie irgendwie morgen erst antworten. Aber im Normalfall sehen wir, es ist halt wie bei WhatsApp, das Handy vibriert in deiner Tasche, du guckst, was ist los, siehst, du hast eine Nachricht und antwortest zurück und hast einfach einen viel, viel, viel schnelleren Prozess.
Und dieser Matching-Prozess, den du oder Matching-Algorithmus, den du angesprochen hast, wie funktioniert der genau? Füllt man am Anfang irgendwelche Fragen aus oder lernt es auch eine AI, die immer weiter dazu lernt, je nachdem, was mir gefällt und was nicht?
Ziemlich genau so. Also es ist ein zweistufiger Prozess. Der erste ist, dass wir die Daten aus deinem Lebenslauf mit den Daten aus den Stellenanzeigen letztlich abgleichen. Also dafür müssen wir diese Daten natürlich, ich sage mal, maschinell verstehen, also verstehen, was bedeutet das jetzt, wie lässt sich das matchen. Das machen wir im ersten Schritt, um dir sozusagen eine Grundauswahl geben zu können. Und danach passiert genau das, dass mit einem maschinellen Lernen der Algorithmus sehr schnell versteht, in welche Richtung es für dich eigentlich gehen soll durch deine Swipes. Also das ist ein großer Vorteil, den wir haben gegenüber zum Beispiel klassischen Jobbörsen, die einfach immer Listenansichten von Jobs haben. Da habe ich als Betreiber sozusagen das Problem, dass ich nie genau weiß, dass ich kein explizites Feedback habe. So, ich weiß nicht, hat er jetzt da schnell drüber gescrollt, weil er halt generell einfach schnell drüber scrollt oder weil er nicht interessiert ist, hat er es nicht gesehen. Und bei uns ist es so, dass du immer nur einen Job zur Zeit siehst, eben in diesem Kartenformat wie bei Tinder und du musst, um mit dem nächsten Job dahinter was machen zu können, hierauf ein explizites Feedback geben. Und das ist enorm hilfreich, um relativ schnell lernen zu können, in welche Richtung soll es denn für dich ganz individuell eigentlich gehen.
Und könnt ihr irgendwie sicherstellen, dass wenn die andere, also sieht der Recruiter nur die Jobs, die ich selber schon als positiv geswiped habe, oder könnte theoretisch mein Unternehmen, du hast gesagt, viele, die zurzeit noch in Jobs sind, sind da einfach mal angemeldet, kann auch die Chance bestehen, dass das Unternehmen, wo ich eigentlich gerade arbeite, sieht, dass ich auf der Plattform bin?
Ja, ein guter Punkt. Die Chance besteht gar nicht. Also das haben wir von vornherein ausgeschlossen, weil wir ganz klar sagen, alles, was passiert, geht immer von dem Bewerber aus. Also ich kann natürlich, es kann sein, dass mein Arbeitgeber eine Stelle geschaltet hat und dann sehe ich die, dann kann ich die aber einfach nach links wischen, damit der nicht feststellt, dass ich hier aktiv bin. Also es ist immer Ausgangspunkt der Kandidat.
Okay, super. Und als Geschäftsmodell ist es so, dass die Unternehmen einfach bezahlen oder gibt es auch irgendein Premium-Modell?
Okay. Komplett frei für Kandidaten und Unternehmen zahlen eben für verschiedene Dienstleistungen, was auch immer eben besser passt. Die einen sagen, ich möchte einfach eine Stelle schalten und das alles selber machen. Die anderen sagen, ich will irgendwie einen Full-Service-Ansatz und zahle euch im Fall von einer Vermittlung. So, gibt eine große Bandbreite da.
Okay, als letzte Frage, vielleicht bevor wir dann wirklich nochmal ins Thema Recruiting im Allgemeinen einsteigen, jetzt so im Zuge von der Corona-Krise, was hat sich da bei euch verändert? Sind es weniger Stellen geworden? Habt ihr mehr Nutzung oder wie sieht es gerade bei euch aus?
Wir haben, also generell kann man sagen, dass die Nutzung von Recruiter-Seite abnimmt im Sinne von Stellenbuchung. Das ist so ein Effekt, den man aber auch also überall sieht. Also ich glaube, Indeed war das, die letztens da auch ein paar Zahlen veröffentlicht haben und quasi den Zeitraum oder Stichtag irgendwann Mitte April jetzt mit Mitte April 2019 verglichen haben über mehrere Länder. Und das geht, glaube ich, von 40 bis 15, 16%. Also in Deutschland war es dann noch am wenigsten, so 15% circa weniger Stellenschaltung. Ich glaube, in UK war das mit knapp 45% weniger Stellenschaltung im gleichen Betrachtungszeitraum. Also das ist überall so. Und auf Kandidatenseite haben wir interessanterweise gesehen, dass so ziemlich zeitgleich mit den Ankündigungen von Kontaktverbot und wir bleiben jetzt mal alle zu Hause und Co., so kurzzeitig so eine Art Schockstarre eingesetzt hat und da wirklich relativ wenig ging, weil, glaube ich, alle erstmal gesagt haben, oh Gott, ich habe gerade einen Job und da bleibe ich jetzt auch erstmal. Und da sehen wir gerade, das geht jetzt ziemlich in die andere Richtung, interessanterweise. Und da ist eine ziemlich hohe Aktivität auf Kandidatenseite und es ist natürlich auch immer noch auf Unternehmensseite einiges los und gerade Unternehmen, die das jetzt verstanden haben, dass da eine ziemliche Chance drin liegt, dass ich eben in einem Markt, der jetzt sehr, sehr lange so war, dass die Bewerber sehr umkämpft waren und ich wirklich als Unternehmen mir Mühe geben musste, gerade so eine Phase ist, wo sich das ein bisschen entspannt, weil eben viele gerade einen anderen Fokus haben, haben natürlich auch einige erkannt, dass da eine Riesenchance gerade liegt, echt gute Leute zu kriegen.
Also diejenigen, die jetzt noch einstellen, haben halt jetzt die Herausforderung, persönliches Gespräch hatten wir am Anfang schon, kann ich nicht mehr so gut machen. Auch der Bewerbungsprozess läuft jetzt alle Schritte wahrscheinlich dann irgendwie mobil oder digital ab. Und ja, ich glaube, für viele ist das noch was Neues. Also ich glaube, dass die Unternehmen, Mats, die bei euch sind, die sind ja jetzt schon mal, kennen Mobile Recruiting, aber ich glaube, da gibt es auch viele da draußen, die da jetzt vor ganz neuen Herausforderungen stehen. Worauf sollte man da achten, wenn man jetzt neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich komplett remote einstellen muss?
Aus meiner Sicht ist der größte Schritt eigentlich schon getan, wenn man sich mal klar macht, was sich jetzt konkret denn dadurch ändert. Denn ja, wenn man das einfach mal runterbricht in den normalen Recruiting-Prozess, ist es gar nicht so viel. Sondern wenn man das eben wie so einen klassischen Funnel betrachtet, der es ja letztlich ist, also ganz oben habe ich irgendwie, wenn wir mal sagen, das fängt an mit interessierten Kandidaten, so, keine Ahnung, je nach Stelle 50, 100, 20, irgendwie sowas, und am Ende kommen einer, zwei, drei raus, die ich einstelle, je nachdem, wie viele Stellen ich zu besetzen habe, dann ist auf dem Weg dahin ja eigentlich nur ganz am Ende es so, dass da jetzt Dinge passieren, die man nicht so machen kann wie normalerweise. Aber wenn ich vorne anfange und sage, okay, was ist meine generelle Recruiting-Strategie? Wie verteile ich mein Budget? Wie definiere ich die Stelle? Stimme ich ab mit der Fachabteilung? Wo schreibe ich die aus? Bewerbungen sichten, den ersten Kontakt mit den Kandidaten aufnehmen, per Mail, per Telefon und so. Das bleibt ja alles gleich. Also da ist ja nichts, wo man eingeschränkt wäre, sondern das ist letztlich nur in Anführungszeichen bei dem Vorstellungsgespräch. Und da hat man letztlich jetzt zwei Optionen. Und die erste ist schon klar die unwahrscheinlichere, aber das ist halt die, wo man sagt, aus irgendeinem Grund geht das jetzt trotzdem noch. Also dass man beispielsweise sagt, wir haben irgendwie, ich habe mich individuell mit dem einen Kandidaten abgestimmt und eine Tiefgarage und von da fährt ein Aufzug ins Büro oder so. Der Kandidat hat ein Auto, okay, dann kann man sich treffen und unter Berücksichtigung eben von allen Sicherheitsmaßnahmen und was da eben das Robert-Koch-Institut zum Beispiel als Guideline rausgegeben hat und so, trifft man sich dann natürlich trotzdem vor Ort und führt ein Gespräch. Das geht in manchen Fällen, aber der Normalfall ist jetzt, glaube ich, gerade eben so, dass es halt nicht geht und dann bietet sich natürlich da sowas an, wie wir jetzt machen, also ein Videocall. Also es ist aus meiner Sicht das Sinnvollste, wenn man schon ein Telefonat ganz normal geführt hat, was dem normalen Vorstellungsgespräch irgendwie ja noch am nächsten kommt letztlich. Und dann kann man ja wieder verschiedene Strategien wählen und sagen, okay, irgendwie ist es aber so für mich jetzt nicht das Optimale und da fühle ich mich unwohl. Dann kann man ja letztlich das auch ganz nüchtern betrachten und sagen, okay, dann ändere ich einfach meine Funnel-Strategie und sage, okay, wenn ich früher das Ziel hatte, dass Prozentsatz X, keine Ahnung, sagen wir mal 10% oder so, von allen Bewerbern auch zum Vorstellungsgespräch kommt, kann ich jetzt ja auch zum Beispiel sagen, bewusst steuere ich das so, dass das nur noch die Hälfte von meinem Zielwert da ist. Und das hat dann eben zur Folge, dass ich im Vorfeld klarer ausselektieren muss und vielleicht härtere Regeln anwenden muss und dann aber auch als einen positiven Nebeneffekt wahrscheinlich eine höhere Qualität auf dieser Stufe dann habe, wo eben ein paar Schwierigkeiten sind. Aber das wäre zum Beispiel eine Strategie, wie man das Ganze fahren kann. Und genau, die Frage ist eben, wie kommt man jetzt dazu, den Funnel so aktiv zu gestalten? Und da, wie gesagt, da muss man, glaube ich, sehr viel mehr als sonst vielleicht sich wirklich sehr klare, harte Kriterien festlegen vorab, die man auch zu 100% einhalten will und solche Fälle beispielsweise ausschließen, die so, ja, der Kandidat war irgendwie ganz gut, aber bei 2, 3 Themen am Telefon war das jetzt doch nicht so, aber komm, lass uns den doch mal einladen und mal gucken, vielleicht ergibt sich ja im Gespräch noch was. Also sowas wäre dann ein Thema, wo man sagt, nee, da muss man jetzt einfach härter sein und sagen, nee, das gibt es nicht, da fokussieren wir uns nicht drauf, weil das Thema Vorstellungsgespräch, zum Beispiel per Videocall, ist einfach schwierig und wir wollen da möglichst Fokus auf die wir wirklich hart vorselektiert haben. Ich sage aber auch ganz klar, das ist nicht so leicht. Also ich gebe auch sehr offen zu, dass wir selber bisher da genauso unterwegs waren und natürlich immer dieser menschliche, subjektive Faktor drinsteckt. Man sagt, ach nee, komm, wir geben dem mal eine Chance und gucken mal. Bietet aber eben jetzt die Chance, dass man das genauso nicht macht, sondern sagt, okay, ich kann das jetzt gerade nicht so gut und ich verlasse mich sonst immer im Vorstellungsgespräch auch sehr viel auf meine Menschenkenntnis und ich habe ein gutes Gefühl, danach einschätzen zu können, passt das jetzt oder nicht. Wenn ich das nicht kann, werde ich halt automatisch gezwungen, objektivere Kriterien anzulegen und kann das eben auch als eine Chance sehen, das genauso zu machen und habe vielleicht dann auch genauso gute oder sogar bessere Ergebnisse. Grundvoraussetzung dabei ist natürlich, dass man sowas eben hat und also definiert hat und auch trackt, sowas wie einen Recruiting-Funnel, was der Erfahrung nach auch nicht unbedingt alle machen.
Was dann spätestens jetzt gemacht werden sollte. Ich meine, man kann aus der Krise an ganz vielen Stellen lernen, da wahrscheinlich jetzt auch eine Menge. Wie sieht denn für dich, wenn du es umreißen würdest, mal von der Anzahl der Gespräche, ob jetzt per Videocall oder per Telefon, über die Länge und Co., wie sieht für dich der ideale digitale Bewerbungsprozess aus?
Ja, also tatsächlich ziemlich ähnlich so wie beschrieben. Und ich glaube, ein Aspekt ist aus meiner Sicht noch, dass man da auch jetzt mit offenen Karten spielen sollte. Und ich will jetzt nicht zu übertrieben klingen, aber sich letztlich auch verletzlich zeigen. Und beispielsweise als Recruiter finde ich, als Kandidat ist zum Beispiel super, wenn der mir sagen würde, pass auf, es ist genau die Situation, dass ich normalerweise sehr gut auf mein Bauchgefühl mich verlasse. Das kann ich jetzt gerade nicht, weil es irgendwie eine andere Situation ist. Ich will das einfach mit dir teilen und würde dich bitten, was weiß ich, da kann man ja alles möglich machen. Man kann ja sagen, ich nutze immer irgendwie Persönlichkeitsmodell XY und will anhand dessen jetzt ein bisschen besser feststellen. Normalerweise, sage ich dir ganz ehrlich, hätte ich irgendwie auf direkte Signale in der Interaktion, in der Mimik, Gestik und so weiter geachtet. Das kann ich jetzt nicht. Deswegen wäre es cool, wenn ich irgendwie das und das machen kann, was ich auch immer mir als Alternative überlegt habe. Also ich glaube, das kann total viel helfen, da so ein bisschen nahbarer letztlich auch zu sein, weil es ist ja ein Bewerbungsgespräch, ist ja gerade für die Kandidatenseite immer auch eine gewisse Stresssituation. Und da liegen so gesehen auch wieder totale Chancen drin, dass man eben damit offen umgeht, also sich vorher überlegt, was will ich jetzt eigentlich erfahren aus diesem Gespräch? Also was sind sonst eigentlich meine Kriterien, anhand derer ich beurteile, dass das jetzt passt oder nicht? Und wie kann ich das jetzt hier anders abfragen? Und das sollte man, glaube ich, sich vorher sowieso, also auch wenn man ganz normal unter normalen Umständen rekrutiert, sich festlegen. Also das ist eine Erfahrung, die wir gemacht haben, dass es sehr hilfreich ist, eine Checkliste vorher zu haben und zu sagen, auch wieder klare 100%. Und ich will eine Antwort auf alle Fragen, die hier draufstehen haben. Wenn ich das nicht habe, mache ich keine Einstellung, sondern ich rufe halt nochmal an und kläre das oder so. Aber ich gebe mir selber diese Regel, dass ich das anders nicht mache. Und deswegen sind das aus meiner Sicht eher solche Themen, als jetzt irgendwie großartige Tool-Themen oder sowas, weil das sind letztlich gelöste Probleme. Es gibt halt Video-Chat, also man kann jetzt hier das wie wir nehmen, GoToWebinar, oder man kann Zoom nehmen oder Google Meet oder Skype oder was auch immer. Das ist gar nicht so das große Thema aus meiner Sicht, sondern eher, dass man sich vor allem als Recruiter auch, also zum einen in sich selbst reinversetzt und sagt, was habe ich jetzt hier für Herausforderungen und wie kann ich die lösen, aber auch gerade in den Kandidaten und sagen, okay, also noch mehr in dieses Thema Kandidaten-Experience und wie kann ich dafür sorgen, dass der trotz normaler Stresssituation vom Vorstellungsgespräch plus Stresssituation, mit Video, weiß ich auch nicht, wie kann ich da irgendwie anders rangehen und das von vornherein klären? Das sind aus meiner Sicht alles eher so softe Themen.
Mhm. Die ja eigentlich im, auch im analogen Bewerbungsprozess total wichtig sind, aber wahrscheinlich manchmal Stück untergehen, umso besser, wenn man dann jetzt noch mehr drauf getrimmt wird und es vielleicht auch danach Corona beibehält.
Genau das sehe ich darin als Möglichkeit, ja.
Cool. Eine Sache ist ja der Recruiting-Prozess an sich. Andere Sache ist, ich stelle jetzt jemanden ein. Dann habe ich auch noch das Onboarding. Spätestens das ist ja in den seltensten Fällen auch komplett remote. Also ich arbeite Mitarbeiter ein, die lernen ihre Kollegen kennen. Es gerade alles geht irgendwie nur über Videocall. Hast du da auch Tipps oder Ideen, was da zu beachten ist? Wie kann ich jetzt jemanden trotzdem gut einarbeiten, damit er sich trotzdem wohl und zugehörig fühlt im Unternehmen?
Also da kann ich natürlich nur aus unserer Erfahrung sprechen. Mhm. Und da haben wir zum Beispiel einen großen Vorteil, dass bei uns, glaube ich, 98%, also wahrscheinlich bis auf ein, zwei Programmierer, die irgendwelche Tower-PCs und so haben, arbeitet halt jeder mit einem MacBook. So, und das kann man problemlos jemandem auch per Kurier vorher nach Hause schicken. Das ist dann fertig eingerichtet, so, das muss man einfach aufklappen und kann loslegen. Dazu kriegt man auch, also es ist auch wieder letztlich nur übertragen von dem, was wir sowieso machen, in jetzt den Sonderfall, kriegt man halt irgendwie so ein bisschen Truffles-Merchandise, also kriegt seinen Hoodie mit, man kriegt so ein Notizbuch, wo irgendwie alle Kollegen im Normalfall vorher schon einen kleinen Gruß reingeschrieben haben. Cool. Und so. Also die üblichen Sachen, die man vielleicht sonst auch macht. Und wo man auch wieder gucken muss, okay, was davon geht denn jetzt nicht? Eigentlich fast nichts. Also das kann man den Leuten einfach zuschicken. Und hier ist es aber so aus unserer Sicht, dass auch eben das Thema Kandidaten-Experience total wichtig ist. Also generell ja auch vielleicht beim Onboarding sogar fast noch wichtiger als in der Recruiting-Phase, wo man sich irgendwie noch kennenlernt. Und genau, dazu kann dann auch sowas gehören, was wir gemacht haben, so, dass man ein Buddy-Programm aufsetzt, also einen klar definierten Kollegen vorher festlegen und sagt, du bist der Buddy von der Person, die da neu startet, meld dich doch mal vor. Also das kann man ja auch alles schon mit einem Prozess vorher durchgestalten, sagen, du meldest dich einen Tag vorher da und sprichst mal die und die Dinge und bist einfach der Ansprechpartner. Und dadurch hat man zum Beispiel schon in der Kombination, man hat den Buddy, man hat jemand aus HR, der vorher schon spricht, man hat den Vorgesetzten, also du hast allein schon drei Leute, dann hast du bei uns natürlich Team-Check-Ins und so weiter und auch alle anderen Leute, die hier arbeiten, sind ja von uns dann auch immer in der Situation, wenn generell jemand Neues anfängt, als auch jetzt in solchen Zeiten, darauf gebrieft zu sagen, hey, melde dich doch mal bei den Neuen, frag doch einfach mal so, also was die gerade machen, immer sind so virtuelle Kaffee-Dates, einfach genauso wie jetzt auch sich kurz verabredet, da hat sich einen Kaffee gemacht, man lernt sich halt 10 Minuten kennen. Also das sind wieder Dinge, wo wir sagen, naja, das ist jetzt kein Unterschied zu dem, was man normalerweise auch macht. Man muss halt so ein bisschen in einer anderen Art und Weise das machen, klar. Aber es sind so die Themen plus, glaube ich, das generelle To-Do, was irgendwie jeder auch schon tausendmal aufgeschrieben hat, ist so dieses lieber überkommunizieren als das Gegenteil. Also lieber zu viel als zu wenig, hilft natürlich bei sowas auch extrem. Aber letztlich sind das wieder genauso in Anführungszeichen softe Themen, die man da berücksichtigen muss, weil aus meiner Sicht Sachen für eine fachliche Einarbeitung, du kannst Screensharing machen, du kannst Videocalls machen, das sind alles irgendwie gelöste Probleme.
Okay, völlig verständlich. Vielleicht noch zwei, drei kurze Fragen so zum Thema Technologie. Und zwar würde mich nochmal interessieren, wenn ihr diesen Matchmaking-Algorithmus habt, kann dieser Algorithmus auch dafür sorgen, dass wirklich habt ihr sozusagen, macht ihr noch Qualitätsmanagement darüber hinaus, dass durch den Algorithmus wirklich der bessere Job, der passendere Job, also Kandidat und Job noch besser gematcht wird, dass die noch länger dann auch glücklich in ihrem Job sind? Kann man sowas über Technologie auch schaffen?
Ich glaube ja, das ist aber nochmal ein noch viel dickeres Brett, was man bohren müsste. Also wir haben tatsächlich auch Gedanken in die Richtung natürlich, und du könntest es wirklich so denken, dass du sagst, Truffles ist jetzt nicht nur eine Lösung, die quasi das Recruiting-Problem für dich löst, bis zu dem Zeitpunkt, dass jemand anfängt, sondern das Ganze geht weiter. Also das sind natürlich gerade auch jetzt klar Überlegungen, wo wir sagen, okay, wird das, wie ändert sich das Ganze jetzt überhaupt? Also wie ändert sich unsere Welt nach Corona? Wird da irgendwie alles irgendwann zu normal zurückgehen? Oder werden so Dinge wie Remote viel, viel stärker, damit auch Remote Onboarding und Co.? Und da evaluieren wir auch gerade, welchen Beitrag wir dann noch leisten können und welche Lösungen wir dann noch bauen können. Und aus sowas ergibt sich natürlich ein Potenzial dafür. Also wenn man sich vorstellt, dass Unternehmen bei uns eben darüber hinaus Tools zur Verfügung haben, mit denen sie das Onboarding von den Leuten begleiten können, indem sie dann aber auch die gesamte Karriere sozusagen begleiten können, die eine Person bei ihnen im Unternehmen ist, mit was für Lösungen auch immer das dann sein können, liefert das am Ende letztlich, so runtergebrochen, immer Daten, in welcher Form auch immer. Und diese Daten kann man natürlich dann nutzen, um sie zu analysieren, zu verstehen und zu sagen, okay, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, da wird jemand eingestellt und ist nach anderthalb Jahren immer noch da, hat das allein schon eine Aussage. Und dann vielleicht baust du irgendwann Tools, die noch mehr Funktionen miteinander integrieren, also 360-Grad-Feedbacks, Mitarbeiterzufriedenheitsgeschichten und so. Und das alle, also wenn du das alles hast und diesen riesigen Datenpool hast, kannst du natürlich dann von dem Zeitpunkt zurück bis zu dem Zeitpunkt, da hat jemand diesen Job geswiped, warum hat er das eigentlich gemacht und wie hat sich das jetzt über 2 Jahre oder so entwickelt, extrem interessante andere Rückschlüsse ziehen. Aber das ist halt auch was, wo man sagen muss, das ist eine sehr große Vision und sehr weit natürlich noch entfernt. Aber prinzipiell geht das, klar.
Ich war spannend für die Zukunft des Recruitings, ne? Also was da noch kommt.
Ja. Genau, jetzt hast du aber ja so ein bisschen die Vision auch für euch als Truffles. Hast du so eine generelle Vision, wo Recruiting mal hingeht? Recruiting, ich sag mal, 5.0. Was wird es in vielleicht 5 Jahren, wie wird da der Recruiting-Prozess deiner Meinung nach aussehen?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Also vielleicht kann man so sich versuchen, dem zu nähern, wenn man anguckt, wie hat sich das denn generell jetzt die letzten Jahre verändert. Und also was ich glaube, ist, dass Mobile in irgendeiner Form auf jeden Fall ein Faktor bleiben wird. Also das muss vielleicht nicht mal mit einem Smartphone sein. Also kann ja auch sein, dass es da eine technologische Weiterentwicklungsexplosion gibt und ich irgendwie das projiziert habe vor meinem Auge und darum swipe. Das kann sein, aber es wird irgendwie immer weiter in den Alltag sich anpassen, glaube ich. Aber generell kann man ja sagen, dass das in den letzten Jahren nicht unbedingt neue Probleme aufgetaucht sind, aber Verschiebungen. Also es hat sich total verschoben von einem sehr starken Arbeitgeber hin zu einem Arbeitnehmermarkt. Und auf einmal ist sehr viel Macht in die Hände der Kandidaten gelangt, die davor sehr häufig die Situation hatten, okay, ich bin halt in irgendeinem Bewerbungsstapel Papier Nummer 87 und ich kriege sowieso niemals eine Rückmeldung. Sehr schnell hin zu eben Fachkräftemangel und so weiter. So, hey, ich bin auf einmal die gefragte Ressource hier sozusagen. Und Unternehmen haben sich da relativ langsam drauf eingestellt, beziehungsweise tun das immer noch. Und Kandidaten haben sich aber ziemlich schnell darauf eingestellt. Also gerade so, habe ich vor kurzem auch was gelesen, so Generation Z und Co., wie wird sich für die jetzt das ganze Thema ändern, weil die es einfach komplett nicht kennen, diesen Arbeitgebermarkt, von dem ich gesprochen habe. Andere ältere Leute kennen das vielleicht noch. Die kennen das jetzt zum Beispiel gar nicht. Und ein Effekt, also ein großes Problem zum Beispiel, was man an allen Ecken und Enden sieht und auch wir auf der Plattform sehen, ist zum Beispiel dieses Thema Ghosting, was man aus dem Dating-Bereich erkennt. Also dieses klassische, man schreibt irgendwie und irgendwann schreibt einer nicht mehr aus einem nachvollziehbaren Grund. Genau das gibt es im Recruiting auch. Und das melden uns die Recruiter, die uns nutzen und sagen so, hey, das nimmt irgendwie zu, dass die Kandidaten nicht mehr so zuverlässig sind. Das ist dann auch immer, muss man immer mit Vorsicht genießen, weil es basiert halt oft auch darauf, dass die immer noch gewohnt sind, na klar, jeder ist super responsive und sagt danke, dass du mich erhört hast und dass ich vorbeikommen kann. Ja, das ist natürlich nicht mehr so. Und wenn es dann sogar so weit geht, dass jemand mal ein paar Tage nicht antwortet oder vielleicht im schlimmsten Fall gar nicht mehr antwortet, ist das eine totale Diskrepanz in der Wahrnehmung. So. Und das war so eine Verschiebung und keiner weiß, wie sich das jetzt wieder entwickeln wird mit Corona. Also klar, ich glaube, die Prognosen sind ziemlich klar. Es wird einen Rückgang im Wirtschaftswachstum geben. Mhm. Es wird wahrscheinlich wieder mehr Arbeitslosigkeit geben und Co. Auf der anderen Seite geht trotzdem ja der Fachkräftemangel nicht weg und der Bedarf an irgendwie gut ausgebildeten Leuten. Deswegen ist es total dynamisch und total schwierig vorherzusagen, ja, in welche Richtung sich das jetzt wieder verschieben wird. Und deswegen kann ich eine Vision 5.0 oder so gar nicht aus einer Produkt- oder Feature- oder Funktionssicht sagen, weil ich glaube, was sinnvoll wäre so ein Einpendeln, dass dieses ganze Thema eben weder in die eine Richtung noch in die andere Richtung zu viel quasi sich verschiebt, sondern dass es letztlich ein Prozess bleibt, bei dem sich beide Parteien irgendwie gleichberechtigt begegnen. Ich glaube, das kann letztlich das Effizienteste sein, aber eben, das ist immer total abhängig von sämtlichen Marktbedingungen und so. Und ich glaube, da sagen ja sogar die größten Experten jeglicher Branchen gerade so, wir fahren auf Sicht, wir sehen quasi 50 Meter weit und auch nicht weiter als ihr alle.
Ja. Aber ich denke, sich auf Augenhöhe zu begegnen im Bewerbungsprozess ist ja so oder so, unabhängig von der Marktsituation, wahrscheinlich ein erstrebenswert, sage ich mal.
Also weder Ghosting auf der einen Seite noch Recruiter, die das Gefühl haben, sie sind irgendwie 3 Stufen drüber. Aber spannend auf jeden Fall das mit dem Ghosting. Wir stellen unserem Podcast-Gast am Ende immer noch 3 Fragen eher persönlicher Natur. Und ich würde jetzt mit der ersten Frage starten. Welches Buch liegt gerade bei dir auf dem Nachttisch?
Da habe ich Glück, weil da liegt so ein richtig kompetentes, dass man schlau wird. Wie heißt das denn nochmal? Von dem Harari 21 Thesen fürs 21. Jahrhundert, glaube ich, super interessant.
Ich habe Homo Deus gerade von ihm am Bett liegen, deswegen glaube ich, dass das auch spannend ist. Aber genau, das ist auch das Angeberbuch, was dann immer da liegt. Zweite Frage, welchem Twitter-Account sollte man unbedingt folgen?
VCs congratulating themselves, sehr, sehr gut. ist ein sehr, sehr Startup-lastiges Ding. Also gibt bestimmt auch noch andere, es fiel mir gerade als erstes ein, sehr witzig hoch, wie die VC-Szene, wie es der Name sagt, sich selber gerne feiert.
Sehr schön. Packen wir mit in die Shownotes, damit ihr dem alle folgen könnt, wenn ihr das interessant findet. Und dritte Frage, wenn du mal nicht für Truffles im Einsatz bist und total abschalten möchtest, was ist dann dein größtes Hobby, dein Geheimtipp zum Kopf freikriegen?
Geheimtipp würde ich nicht nennen, weil das ein bisschen unterschiedlich ist, aber so ein paar klassische Sachen. Also ich fotografiere ganz gerne, wenn ich Zeit habe, merke aber auch, dass es so sehr, sehr abhängig davon, wie es läuft. Wenn es gerade nicht so läuft, habe ich da einfach keinen Kopf mehr und sage, mega unnötig, so brauche ich mich jetzt nicht mit beschäftigen. Wenn es gut läuft, ist das ein schönes Hobby. Und ansonsten, ich bin gebürtiger Bremer und als solcher großer Fußball-SV Werder Bremen-Fan ist auch nicht so ganz leicht gerade. Es hilft jetzt nicht wirklich zum Abschalten, aber
Das ist
auch definitiv kein Geheimtipp.
Obwohl die Football-at-Home-Challenge, wo quasi PlayStation gegeneinander gespielt wird, muss ich sagen, ich bin Schalke-Fan, da hat Schalke letztens im Derby gegen Dortmund sehr hoch gewonnen. Das ist besser als in der Realität im Moment, also ganz ein bisschen nachvollziehen. Super, dann vielen Dank an dich, Mathis Domeyer, dass du uns Rede und Antwort gestanden hast zum Thema Remote Recruiting. Wir packen euch nochmal alle nützlichen Links und Informationen in die Shownotes. Freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet und sagen damit Tschüss bei Steuerung Alt Entfernen, dem Tech-Podcast des Bitkom.
Das war Steuerung Alt Entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom. Weitere Folgen findet ihr auf www.bitkom.org/podcast.